Seit meiner Stimmbandlähmung muss ich immer was trinken beim Reden. Wer was haben will, kann ja hochkommen, ne? Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Man weiß ja nie so, was nachher letztlich rauskommt bei so einem Menschen, ne? Aber ich denke, wir haben auch ein Grundvertrauen zueinander. Und das ist wirklich ein Geschenk, wenn man das haben darf in der Gemeinde Jesu. Ja, wir starten. Ich habe jetzt meine Predigt mal hier vorne, wollte ich präsentieren. Wenn Ihnen das zu viel ist, es ist eine Bleiwüste zum Teil, Buchstabenwüste, dann macht einfach die Augen zu und lasst nur die Worte auf euch wirken. Aber es könnte sein, dass es dem einen oder anderen doch hilft, sich dabei zu konzentrieren. Christoph hat schon das Generalthema für diese Tage angesprochen, Gottes Macht den schwachen Menschen. Es geht um einige Gedanken zum Danielbuch und zu den Hauptpersonen, die dort sind, nämlich Daniel und seine drei Freunde. Das werden wir mit den drei Freunden wahrscheinlich nur an einem Abend betrachten, sonst würde es besonders um den Mann Daniel gehen, den Gott damals in eine bestimmte Situation hineingeführt hat. Wissen, worum es geht und worauf es ankommt, denke, das ist für uns alle wichtig. Und dass man das nicht erst am Ende des Lebens weiß, worum es geht, worauf es eigentlich in diesem Leben ankommt, sondern Daniel lernte das sehr, sehr früh bei sich, worum geht es eigentlich in meinem Leben, gerade auch dann, wenn eigene Pläne durchkreuzt werden und nicht alles so läuft, wie man sich das mal vorgestellt hat und man viele Wünsche und Träume eben begraben muss. Ja, es geht bei diesem Mann um seine Lebensgeschichte und in einem Zeitraum von etwa 75 Jahren, die uns aufgezeigt werden im Danielbuch. Und es geht um Prophetien, aber auf die werden wir in diesen Tagen nicht eingehen. Es geht um die unterschiedlichen Herausforderungen inmitten eines heidnischen durch und durch heidnischen, dämonischen Umfelds, in das Daniel hineinkam und in dem er lebte Tag und Nacht und dem er sich nicht im Geringsten entziehen konnte. Wir lesen das ja in Offenbarung 12 von dem Teufel, der den ganzen Erdkreis verführt. Also Verführung war bei ihm präsent 24 Stunden am Tag. In dieser Atmosphäre lebte Daniel und das ab seinem 15. Lebensjahr. Das Buch Daniel zeigt uns sein Leben und seinen Dienst in herausgehobener Stellung unter vier Königen, in drei Weltreichen, den Babyloniern, den Medern und den Persern. Und das über so viele Jahrzehnte. Ich weiß nicht, wer noch mal so lange gedient hat, an so einer prägnanten Stelle in Weltreichen damaliger Zeit. Daniel, was war sein Lebensprogramm? Sein hebräischer Name heißt in unsere Sprache übersetzt, Gott ist mein Richter. Und damit war er sich darüber im Klaren, dass Gott einmal von ihm Rechenschaft fordern wird. Wie hast du deine Zeit, deine Kraft, deine Gaben, deine Fähigkeiten eingesetzt? Wofür hast du sie wirklich verschwendet, diese Zeit? Denn wir wissen, jeder Tag ist unwiederbringbar, ist dafür das Leben, gibt es keine Generalprobe. Es findet nur einmal statt, dieser Tag auch heute. Wofür werden wir einsetzen? Daniel hatte sich entschieden, vor Gott zu leben und ihm unverdrossen Menschen zu dienen. Welchen Menschen? Die im Götzendienst versunken waren und seinen Gott verleugneten und ablehnten. Da hätten schon manche von uns Schwierigkeiten. ja ihre ganze Lebenskraft für diese Menschen einzusetzen. Aber für Daniel war das eben kein Problem und er ging froh an die Arbeit, nachdem er ja vieles in seinem Leben auch verkraften musste. Wenn man etwas zu den geschichtlichen Notizen und in der großen Weltgeschichte des Daniel sagt, er wurde etwa um das Jahr 620 vor Christus geboren. Also in einer sehr bewegten Zeit damals. Wir wissen, dass damals der Josia König war in Israel, dieser Mann, der noch einmal eine geistliche Reform im Volk Gottes durchführen wollte. In dieser Zeit wurde er geboren. Und etwa im Alter von 15 Jahren, so um 605, da geschah die erste Deportation von Juden aus der Oberschicht nach Babylon. Und da wurde er mit 15 Jahren aus seiner Familie rausgerissen, die er nie mehr sehen sollte, und nach Babel gefangen weggeführt. Er war ja königlicher bzw. vornehmer Abstammung, das kann man lesen in Vers 3, und er wird an die 90 Jahre alt geworden sein. In Kapitel 10, Vers 1, da war er etwa 85 Jahre alt. Und man staunt über die ungebrochene Frische im Leben dieses Mannes in diesem Umfeld. Ja, er konnte also nicht immer zu einer Gemeinde gehen, sich sonntags auferbauen lassen durch Predigten und dann auch die Bibelstunde besuchen oder auf christliche Freizeiten fahren. All das war ihm nicht gegeben. Aber wir wissen von ihm, werden wir noch drauf kommen, Kapitel 6, er hatte ein offenes Fenster nach Jerusalem. Das heißt, er fiel dreimal am Tag auf seine Knie und betete zu seinem Gott, den er inmitten dieses heidnischen Umfeldes nicht verleugnen würde. Das hatte er sich vorgenommen. Er erlebte also das 6. Jahrhundert in der gesamten Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Von 606 bis 538 war das Volk zum Teil eben ein Großteil nach Babylon weggeführt worden. Zu seiner Zeit, um das nur auch noch mal ein bisschen einzuordnen von der Bibel her, prophezeiten in Juda, Jeremia und der Prophet Habakuk und Zephania, und in Babylon, etwa 60, 70 Kilometer von ihm entfernt, war der Hesekiel, der ja auch einen ganz wichtigen Dienst hat und der einer der wenigen Leute war, der im Ausland prophezeite. Daniel diente in drei Zentralen damaliger Weltreiche unter vier verschiedenen Herrschern bei den Leuten, die ich eben schon erwähnt hatte. Ja, Daniel und seine Freunde hatten starke Herausforderungen. Man kann es gar nicht anders sagen. Ja, seine drei Freunde und er erlebten die Anforderungen und Prüfungen, wie Gott sie leitete und ihnen zeigte, worum sie kämpfen mussten und worum sie nicht kämpfen mussten. Also, es war schon ganz wichtig für sie, wo setze ich meine Kraft ein? Worauf wird es in meinem Leben einmal ankommen? Und was ist völlig bedeutungslos, ja? Ob es heute Mittag Reis oder Nudeln gibt, ja, darüber will ich mich nicht aufregen. Ob es arg schmackhaft oder etwas versalzen ist, darum wird es auch nicht in unserem Leben gehen. Ja, diese Leute, sie hatten sich etwas vorgenommen hier oben in ihrem Kopf. Und das verfolgten sie. Und das ließen sie sich von keinem rauben. Und auch nicht, als eine erste starke Herausforderung auf sie zukam. Ich merke gerade hier. Ja, gut, weiter geht's. Auch nicht, als eine erste starke Herausforderung auf sie zukam, nämlich sie bekamen neue Namen in Babylon. Und das war natürlich ein Hammer für einen Juden. Und sie überlegten sich, müssen wir an dieser Stelle kämpfen? Hat dieser Kampf Verheißung? Oder müssen wir uns hier in die Zeit schicken und hier diesen neuen Namen annehmen, Daniel eben als Belshazzar, Belshazzar, Beschützer des Lebens, des Königs, oder dieser Name bedeutet eben auch Fürst des Bel, Fürst des Teufels, des Verwirrers, also Teufelsfürst. So könnte man auch diesen Namen übersetzen können. Und Nebukadnezar gab ihnen diesen Namen nach dem Namen seines Gottes. Und das war natürlich, der Name Daniel wurde ausgelöscht. Und er bestand nicht mehr im babylonischen Weltreich. Was sollen wir machen an dieser Stelle? Und das ist vielleicht für uns nicht so entscheidend, ja. Unser Name, ich weiß nicht, wie Sie heißen. Haben Sie einen schönen Namen? Haben Sie auch einen Daniel hier? Nee, oh, selten, ja. Oder vielleicht Michael oder was auch immer, wie Sie heißen. Ich habe diesen unbedeutenden Namen Helmut, aber in der Politik sehr zu Hause gewesen. Ja, also es ist schon eine Sache. Gott hat uns bei unserem Namen gerufen. Und lohnt es sich jetzt hierfür den Kopf hinzuhalten und zu sagen, nein, das nehmen wir nicht an. Oder? Wir wissen, in der Namensgebung drückte der König sein totales Verfügungsrecht über seine Untergebenen aus. Und was machte Daniel und seine drei Freunde? Sie ließen es an sich geschehen, weil sie ihr eine tiefe Identität in Gott hatten. Und sie wussten, der kann mich noch so nennen, wie er will. Der Nebukadnezar, ja, es wird sich nichts an meiner Beziehung zu meinem Gott ändern. Egal, ob ich hier Daniel genannt werde oder Belshazzar. Und diese Namensänderung war ja unrevidierbar. Und die Bedeutung des Namens war für ihn eine große Herausforderung. Beide Möglichkeiten standen ihm nun offen. Karriere und Lust auf Kosten seiner Gottesbeziehung oder eben kompromissloser Gehorsam gegenüber seinem guten Gott und Vater im Himmel. Und vor der Entscheidung stehen wir immer, ja. Wem werde ich meine Kräfte weihen? Wem meine Zeit? Wem meine Kraft? Wem meine Liebe? Wer wird mich beherrschen in den Jahren meines Daseins hier auf dieser Erde? Wie gesagt, von dem es keine Wiederholung gibt. Daniel wusste, worauf es in seinem Leben unter Gott ankommt. Er wusste, an welcher Stelle er Flagge zeigen musste und an welcher Stelle er auch hinnehmen und schweigen sollte. Das ist schon eine große Herausforderung, ihr Lieben. Das zu wissen, wo muss ich auftreten, wo muss ich meinen Mund auftun und wo kann ich in großer Gelassenheit weitergehen und muss meine Kommentare nicht der Umwelt preisgeben, die ich manchmal für so unverzichtbar halte, ja. Nicht selten verwechseln wir das, wo wir aufstehen und reden müssen und wo wir Gott die Dinge überlassen sollten. Aber das ist etwas Wichtiges für uns. Wo muss ich aufstehen? Und das klärt sich nur in einer engen Beziehung zu Jesus, in einer engen Beziehung zum Heiligen Geist, dass mir der Heilige Geist deutlich machen, hier mach deinen Mund auf. Und an anderer Stelle, wo es mich juckt, ja, und wo alles in mir aufsteht, Gott zu mir sagt, halt Ruhe, Junge, ja, reg dich nicht auf, spar dir die Kräfte, spar dir dein falsches Engagement. Wenn ich heute in die, kurze Bemerkung, ich hoffe, ich trete keinem auf den Fuß, Aber wenn ich, was ich selten mache, in die sozialen Medien gehe und ich bin auf Facebook, ich bin das nur auf Facebook, weil ich ab und zu da Predigten hochlade und hineinstelle, sonst schreibe ich da nichts auf Facebook, aber dann kriege ich eben auch Nachrichten von anderen, auch von meinen lieben Predigerbrüdern. Und ich merke eine kleine Verschiebung heute, dass viele meinen, von Predigern sich zu politischen Themen äußern zu müssen oder zu den innerevangelikalen Spannungen. Was da für eine Wortwahl manchmal gebraucht wird gegenüber Brüdern und Schwestern, für die Jesus gestorben ist. Da bin ich froh, dass ich schon ein bisschen älter bin. Also ihr seht ja, ich bin schon über 50, ne? Und auch über 70. Ja, aber da bin ich froh, dass ich nicht mehr 50 bin, sonst hätte ich mich eingemischt. Und ich versuche mich hier zurückzuhalten. Jetzt gab es zum Beispiel einen Kommentar, da schrieb jemand den Unterschied zwischen Islam, ja die Feindesliebe und in Christentum und dann eben im Islam, wie es dazu geht. Und dann schrieb ein Prediger, ja, aber so einfach ist das nicht. In der Bibel gibt es auch den Genozid durch Israel, als Israel Völker ausgelöscht hat. Da hat es mich doch gejuckt. Da habe ich nur wenige Sätze zugeschrieben, abgeschrieben. Es geht nicht um Krieg oder Nicht-Krieg, sondern es geht um den Auftraggeber, wer hier beauftragt, Kriege zu führen. Und im Alten Testament war es eben bei Israel der lebendige Gott. Und manchmal versuchten sie auch, Kriege zu führen, nicht im Auftrag Gottes. Naja, wie auch immer, ihr Lieben, wir müssen gucken, wo wir aufstehen und wo wir ruhig bleiben. Ruhig Blut. In welche Richtung wird sich unser Leben entwickeln? Das entscheiden ja nun wir. Und es ist nicht so entscheidend, was uns widerfährt, sondern wie wir darauf reagieren. Und daran konnte auch die Namensänderung bei Daniel und seinen drei Freunden nichts ändern. Für sie war der innere Kompass klar. Wir dienen hier dem lebendigen Gott. Und wir dienen auch diesen Götzendienern und wollen ihnen etwas zeigen von dem lebendigen, wahrhaftigen Gott. Wir sind jetzt hier die vielleicht einzigen Boten hier im Reich der Babylonier. Und Daniel und auch die drei Freunde, sie blieben letztlich dem Gott verantwortlich, dem Gott, der sein Richter ist. Und wir haben heute Jesus, der unser verdammendes Urteil und Gericht getragen hat und dem wir einmal verantwortlich sein werden. 2. Korinther 5, Vers 10, kennt ihr alle wahrscheinlich die Bibelstelle. Wir müssen einmal alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder empfängt, wie er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Hier wird nicht unsere Errettung in Frage gestellt vor dem Richterstuhl Christi, sondern es geht um eine gerechte Beurteilung unseres Lebens, wie wir gehandelt haben in dieser Welt. Und deswegen ist es nicht unwichtig, unterscheiden zu können, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Worauf kommt es bei mir an? Was ist meine Berufung? Wozu hat mich der Herr in diese Welt, in diese Zeit, in diese Familie, in dieses Land gestellt? Mit all den Herausforderungen, die wir eben heute haben. Außerordentlich und aufsehenerregend ist seine eindeutige Haltung mit seinen drei Freunden als Jude im ausländischen Heidenland, hätte man vor Jahrzehnten gesagt, ja, und einige Dinge dazu. Nein, es ging wirklich darum, Daniel, Gott führ dich in dem ganzen Tohuwabohu der Weltgeschichte, in all dem, was du als Schicksal zu tragen hast und an dem du nicht verantwortlich bist, Aber du musst dich jetzt darin bewähren, weil sich andere Könige in Israel und in Juda falsch entschieden haben. Dass sie den Göttern gedient haben, dass sie den lebendigen Gott verlassen haben und dass deswegen ein Gericht kam, wie es Jeremia angekündigt hat. Ja, die Babylonier werden ins Land kommen und es wird ein Gericht Gottes im Land geben. Und Daniel war der Leidtragende. Und das schon mit 15 Jahren in solch einer Zeit und Welt, das ist wirklich schon ein Hammer. Nun lesen wir, wenn wir das Buch Daniel lesen, dass Daniel vielleicht der einzige Mensch in der Bibel war, von dem viel berichtet wird, ja, von dem es aber nichts Negatives zu berichten gab. So ähnlich wie bei mir auch, ne? Ja, also, wir verstehen uns, ne? Wenn jemand mein Leben aufblättern würde, ja, also, da würde ich am liebsten weglaufen. Es ist so vieles, was einfach zum Schämen ist, beschämend ist, ja, was in meinem Leben auch als Christ und Prediger manchmal gelaufen ist, gewiss nicht durchgängig, Gott sei Dank, durch die Gnade Gottes, aber dass doch an manchen Punkten ein Fehlverhalten auch bei mir da war. Ja, wo ich so über 10 Jahre etwa in meinem Christsein, natürlich auch durch jemand anders ins Leben gerufen, eine starke gesetzliche Phase hatte. Ja, und was bin ich froh, dass Gott mich davon erlöst hat. Und dass ich der Gemeinde nicht mehr Gesetzlichkeit predigen muss, sondern wirklich die Gnade Gottes predigen darf, dass Gott ein gnädiger und barmherziger und gütiger und freundlicher Gott ist, egal welche Führungen es bei uns gibt. Denn das, was Daniel durchzumachen hatte und bis er erst einmal in Babylon ankam, diese 1000 Kilometer, die er weggeführt wurde, ja, das war nun wirklich kein Pappenstiel. Das war wirklich härteste Prüfung. Und dann einfach hineingeworfen in eine fremde Umwelt, keine Sicherheit, keine äußere Geborgenheit mehr. Aber dieser Mann war wirklich eine Ausnahme. Eine Ausnahme unter so vielen im Volke Gottes. Ja, es gab einen Noah, der dem längsten Glaubenstest der Menschheit, jedenfalls in der Bibel, unterzogen wurde, ja, der so lange an seinem Schiff baute. Gestern habe ich nochmal gehört, dass Leute das ausgerechnet haben, dass er mit seinen Söhnen etwa 55 Jahre an dem Ding gebaut hat, ja. Und sein ganzes Geld investiert und das in der Wüste ein, so riesen Kahn zu bauen, ja, der Vorläufer der ganzen Containerschiffe. Und dass dieser Mann eben auch seine schwache Seite hatte. Und dass die nach der Bewahrung Gottes offenbar wurde, oder wir denken an Mose, ja. Also an vielen kann man so viel Negatives darstellen. Bis auf euch jetzt hier, ne? Ihr schaut mir so freundlich ins Gesicht, vielen Dank. Dass ihr aber auch wisst darum, ja, Gott hat uns begnadigt. Das ist das, was wir hochhalten wollen. Und wir wollen nicht unsere Moral hochhalten und dann eben auch drauf rumhacken, was die anderen falsch machen. Wir müssen da sehr, sehr aufpassen, ja. Daniel, er hatte mit viel Schmutz in seiner Umgebung zu tun. Aber er hatte ein geistliches Geheimnis. Ich mache mich nicht am Schmutz anderer schmutzig. Ja, wer mit dem Schornsteinfeger ringt, wird schwarz. Da kannst du machen, was du willst. Aber der Daniel sagte sich, ich will mich sauber halten hier in dieser verführerischen Umgebung. Und er konnte im heidnischen Ausland wirklich ein Wegweiser für den lebendigen Gott sein. Und er ließ sich nicht in die Zornesgewalt über fehlerhafte Menschen gefangen nehmen, indem er sich mit seinen Freunden darüber aufregte. Hast du das heute wieder gesehen, was da alles gelaufen ist? Ja, sondern er war ein Mann, der wirklich an dieser Stelle sehr, sehr weise war. Ich weiß nicht, wie man so eine Weisheit mit 15 Jahren kriegt. Ja. Ich kenne auch einige Menschen in meiner Umgebung, die schon in frühen Jahren sehr weise waren. Und es war immer mein Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr auch das Ziel habt, dass unsere Kinder besser werden als ich. Ja, auch in ihrem Auftreten, in ihrem Verhalten. Ja, wir haben so viel für unsere Kinder gebetet und tun es bis zum heutigen Tag. Und auch für unsere Enkel. Und wir wollen, dass sie viel besser werden als wir. Und sie haben eine menschliche Reife. Gott hat ihnen eine menschliche Reife geschenkt, die ich vielleicht nicht erreichen werde. Da kann ich so alt werden wie Methuselah. Ja? Aber bei mir ist halt vieles kaputt gegangen, schon von meiner Kindheit. Ich habe viel Gewalt erlebt, so dass es also einfach einen bestimmten Rahmen gibt, in dem ich leben kann und mich bewähren muss. Ja, Daniel hatte nun zwei Botschaften. Zwei Botschaften, die richtete er aus an seine Umgebung. Das erste war eine Wortbotschaft. Seine Prophetien zeigen in der babylonischen Gefangenschaft des Südreiches Israels auf, dass Gott eine Perspektive über die Zeit hinaus hat. Und Daniel weissagt ja bis an die Zeit des Endes über Dinge, die heute noch nicht passiert sind. Darüber durfte Daniel weissagen. Wenn wir nur an die gewaltige Prophetie über die 70 Jahrwochen in Daniel 9, 24 bis 27 denken. Ja, und erlebte aber auch, ja, ja, ich habe eine Wortbotschaft. Ich habe eine hoffnungsvolle Botschaft, auch für mein Volk hier in Babylon. Allerdings, es gibt keine Abkürzung in diesem Gericht. 70 Jahre sind beschlossen über das Südreich, über Jerusalem. 70-jährige Gefangenschaften. Sie wussten ja von dem Nordreich, den 10 Stämmen des Nordreichs, die 722 nach Assyrien weggeführt wurden, ja, dass diese Stämme eben keine Verheißung hatten, mehr zu einer Rückführung, dass sie in die Vermischung gegangen sind und sich da eben nicht mehr bewahren konnten. Also, es gibt auch in Entscheidungen Gottes keine Abkürzung. Ja, ich will jetzt zu diesen Botschaften des Daniel nicht mehr viel weiter sagen, aber eine der Hauptbotschaften von ihm war eben, dass er immer wieder in all den Wirren der Weltgeschichte bekennt, Gott ist der Höchste und Gott bleibt der Höchste und über Gott steht keiner mehr. Das war mit ein zentraler Punkt seiner Botschaften. Und diese Erkenntnis von der Allmacht Gottes, denke ich, ist so wichtig, auch für unsere Zeit. Je mehr wir in die letzten Tage der Endzeit mit ihren zunehmenden weltweiten Katastrophen kommen, unsere Konzentration auf den Herrn und Heiland, das wird entscheidend sein, wie sich Gemeinde Jesu in der Endzeit entwickelt. Ich weiß, dass wir schon lange Endzeit haben mit dem Kommen Jesu. Ist mir alles bekannt. Aber es gibt letzte Tage. Dies wisse, dass in den letzten Tagen, schreibt Paulus zum Beispiel in 1. Timotheus 4,1, dass dort etliche vom Glauben abfallen, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Und auf diese Lehren von Dämonen will ich nicht aufspringen. Die mögen manchmal sehr fromm sein. Und dann gibt es Vorträge im Internet, die werden tausendfach angeklickt. Kommt der dritte Weltkrieg. Das ist sowas von überflüssig wie ein Kropf. Das könnt ihr mir glauben. Ob der dritte Weltkrieg kommt, das juckt mich für keine 5 Pfennig. Ob der dritte Weltkrieg kommt, der kommt dann, wenn Gott es will. Und wenn sich die Dinge so entwickelt haben. Und wie es jetzt in Israel ausgeht, das weiß keiner von uns. Ja, auch nach den gewaltigen Schlägen der Hamas gegen die Hamas, ja, und gegen die Hezbollah im Libanon, das weiß keiner, wie es weitergeht. Kein einziger von uns. Da können wir uns noch so viele prophetischen Stellen ausgraben. Aber eins ist klar, wir leben in der letzten Zeit. Und wichtig in der letzten Zeit für uns ist die Erkenntnis der Allmacht Gottes, dass einer regiert. Durch alle Dunkelheiten, Wirrnisse und Katastrophen hindurch. Einer regiert und behält den Überblick. Und das heißt nicht, dass damit das ganze Negative legitimiert ist, ganz und gar. Wir wissen auch, dass die Negativschlagzeilen weiter zunehmen werden. Ja, als wir Corona hatten, was wurde da alles prophezeit? Ja, was wurde da alles über Corona gesagt? Sind das schon die Gerichte von Offenbarung 6 an? Natürlich nicht. Corona ist ein Kinderspiel gegenüber dem, was auf die Welt zukommt. Wenn man die Bibel liest, dann weiß man das. Wenn man die Offenbarung erforscht, dann sieht man, kann man das nachlesen, dass zum Beispiel in einem Gericht über ein Drittel der Menschheit umkommt. Bei Corona waren es einige zig Millionen. Nicht, dass ich das verharmlosen will, darum geht mir es nicht. Es geht mir nur um die Relation, ja. Die Negativschlagzeilen werden zunehmen, die Entmutigungen werden zunehmen, die Positionskämpfe nicht aufhören, auch in der Gemeinde Jesu. Wer hat die rechte Lehre und wer ist da Höchste unter den Propheten heute? Ja. Und auch wenn wir morgens aufwachen und spüren in unserem Alltag, ja, jetzt beginnt der Lauf im Hamsterrad wieder und ich muss laufen, laufen, laufen. In all dem geht es um eins. Es geht darum, die Verbindung zu unserem einzigartigen Herrn zu stärken. Achte darauf. Und lies auch Bücher, die dich im Glauben stärken und ermutigen. Schließ die negative Literatur aus. Jetzt hatte ich gerade eine Freizeit und da hat mir auch jemand ein Buch geschenkt über das Gehirn und all seine Aktivitäten. Aber letztlich sind es viele Negativnachrichten. Und das werde ich nur auszugsweise lesen. Ich will ja auch meinen Dank gegenüber diesem Bruder ausdrücken, der es ja gut meinte. Aber das hilft uns nicht, Leute. Wodurch werden wir verändert? Wodurch? Indem wir auf Jesus schauen. Das ist das Einzige, was uns verändern kann. Das Einzige, was uns Ermutigung schenkt. Das Einzige, was meinen Charakter verändert, ist der Blick auf Jesus, 2. Korinther 3, 18. Kennt ihr bestimmt, ja? Ihn anschauend werden wir verändert. Nicht, dass wir über alles in Israel Bescheid wissen. Ich habe mehrere Israel-Freizeiten durchgeführt. Und wenn es nochmal Frieden da unten geben sollte, überlege ich mir, ich habe schon ein paar Mal angekündigt, das ist meine letzte Israel-Reise, das ist meine letzte. Da haben sich immer noch schnell Leute angemeldet, das war kein Verkaufstrick. Ich dachte es wirklich so, es ist meine letzte. Aber jetzt überlege ich, ob ich doch noch mal eine irgendwann mache. Wir werden sehen, ja. Also das Erste, was der Daniel hatte, war eine Wortbotschaft. Und daran kann man sich ausrichten im Buch Daniel. Und er wusste, darum geht es, auf das Wort zu hören, was Gott mir hier gibt, ja. Ich muss unterscheiden können durch das Wort Gottes. Und da habe ich viele Anhaltspunkte. Das Zweite war, dass Daniel eine Lebensbotschaft hatte. Und wenn man sein Leben anschaut, dann wird man ermutigt. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Könige durchgelesen haben oder die Bücher Samuel. Also ich habe das immer als so wohltuend empfunden, wenn man dann mal auf einen König traf, der brach mit seinem heidnischen Vater, ja, und der schmiss die Götzen aus dem Land hinaus. Das war wohltuend, wie bei einem Josia oder Hiskia oder Josaphat, ja. Wir brauchen wirklich eine vertrauenweckende Botschaft in diesen Tagen. Vertrauen auf den lebendigen Gott. Und Gott enttäuscht diejenigen nicht, und geht mit ihnen in jeden Feuerofen, die voll und ganz auf ihn setzen und seine Ehre an die erste Stelle setzen und ihre Kraft für den Herrn opfern. um für den Herrn da sind, egal in welchem Beruf sie in dieser Welt stehen. Und wir wissen, ja, wenn man das Buch Daniel liest, ja, dass man auch berücksichtigt, dass Gott seine Leute unterschiedlich führt. Er hat ihn durchgebracht, er hat seine drei Freunde durchgebracht, aber es gab auch andere Ereignisse in der Bibel. Da ging es nicht so schön aus, nach Hollywood-Manier, ja, sondern da wurde ein Jakobus einfach mal geköpft von einem Herodes. Ja. Oder wenn man an Hebräer 11, da ich habe die Stelle aufgeschrieben, von Vers 32 liest, ja, vorher von all den Leuten, die Großes vollbrachten im Namen des Herrn. Und dann steht geschrieben, andere aber wurden gefoltert. Das ist die Realität, in der die Gemeinde Jesu auch heute steht. Wir dürfen in Freiheit leben. Wir können es genießen, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Und wir sehen, wie Gott uns gnädig behandelt und wie Gott an unserer Seite ist und bleibt. Und dass wir in solchen Verhältnissen leben dürfen. Ein Dank an Gott jeden Tag und jeden Morgen und jeden Abend, dass wir Frieden, noch Frieden in unserem Land haben. So lange, wie es unser Land, ich weiß gar nicht, wann es das mal erlebt hat, dass es so lange Frieden gab. Aber wir sehen eben auch, dass viele Geschwister anders leben und anders geführt werden, und dass sie darin auch die Hilfe Gottes erleben. Wir wollen uns in diesen Tagen den Geist schärfen lassen. Ja? Worum geht es eigentlich in meinem Leben? Worum? Worum geht es an diesem Tag? Worum geht es im Rest des Jahres? Ja? Und worum wird es in 2025 gehen? Und was ist wirklich wert, dass man sein Vertrauen da hineinsetzt. Und ich denke, es gibt nur einen, der es wirklich wert ist, und das ist Jesus. Dass er in unserer Mitte groß wird und dass unser Glaube in ihm gewurzelt und gegründet ist. Und dass wir uns nicht abbringen lassen, egal was man uns Verlockendes vor die Augen stellen wird, darum wird es morgen Abend gehen. Im zweiten Thema, noch in Kapitel 1, ja, wenn man die ganzen Begabungen dieser Leute sieht, was sie alles hätten werden können, auch ohne Gott, ja, wie Babel das Maul nach ihnen aufriss. Und sie blieben bei ihrem Gott. Das wünsche ich euch auch an diesem Tag, den weiteren Tagen, dass ihr nah bei Jesus bleibt und ihn auch wirklich Mitte eures Lebens sein lasst. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns ein lebendiges Wort gegeben hast, ein Wort, das uns auch hilft, unsere Zeit zu verstehen und auch diese Welt, in der wir leben, und dass wir nicht an dieser Stelle naiv leben und auch nicht überkritisch, sondern wirklich in dieser positiven Grundhaltung. Wir sind geliebt bei Gott. Und Gott steht für uns ein und Gott setzt alles für uns ein, damit wir auch unsere Berufung leben können, zu der wir berufen sind. Danken dir, Herr, dass du auch jetzt über dein Wort wachst, damit es ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Amen.